Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie. Eine kleine Info an dieser Stelle. Dieser Podcast wurde live aufgezeichnet während der Masterclass für pädagogische Fachkräfte, einem kostenfreien Angebot der Pedico-Akademie. Im Anschluss gab es mit unserem Gast und den TeilnehmerInnen einen fachlichen Austausch zu dem heutigen Thema. Wenn du auch bei dem nächsten Podcast live mit dabei sein möchtest, dann informiere dich über Termine und Themen unter pedico-akademie.de/masterclass. So, nun aber weiter im Text. Ich begrüße ganz herzlich heute zu dem Thema Umgang mit Neurodiversität in Kita und Schule. Und mein Gast heute ist Timo Warnholz. Schön, dass du da bist, Timo. Und Timo ist freiberuflicher Referent, Dozent und Fachberater, der in ganz Deutschland unterwegs ist, aber in Schleswig-Holstein sein Zuhause hat. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit neurodivergenten Menschen, insbesondere im Autismus-Spektrum und mit ADHS. Mittlerweile berät er in 8 Bundesländern Einrichtungen und bildet Fachkräfte in Kita, Hort, Jugendhilfe und Schulbegleitung aus. Nach 9 Jahren nebenberuflicher Selbstständigkeit hat er 2024 den nächsten Schritt gewagt und ist nun hauptberuflich als Referent und Berater tätig. Timo hat auch einen eigenen Podcast, in dem er die vielen Informationen aus Fachliteratur und Internet und sonstigen Quellen über Autismus und ADHS für Eltern, Angehörige und Fachkräfte filtert, bündelt und verständlich vermittelt. Und ich habe lange überlegt, ob ich sage, aber ich finde es einfach so spannend. Denn neben all dem beruflichen Engagement hat Timo eine Leidenschaft fürs Kochen und fürs Grillen und ist deutscher Meister im Fischgrillen sowie amtierender Weltmeister im vegetarischen Barbecue. Genau, aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern eben um Neurodivergenz. Und wir hatten uns ja vorher schon so ein bisschen ausgetauscht und da hast du berichtet, dass du 20 Jahre in der Eingliederungshilfe gearbeitet hast und dort eben auch auf neurodivergente Menschen getroffen bist und das sofort interessant fandest. Und da würde mich jetzt interessieren, kannst du dich daran zurückerinnern, warum das so war und war das so der Grundstein, dass du losgelegt hast mit dem Thema?
Okay, dann sage ich jetzt mal Hallo und hör mal auf zu nicken jetzt. Ne? Danke, dass ich hier sein darf, mal wieder zur Podcast-Folge. Und die Frage, mal kurz überlegen, was hast du gesagt? Jetzt bin ich wieder dabei. Tatsächlich habe ich relativ früh so in meiner beruflichen Laufbahn die ersten jungen Erwachsenen aus dem Autismus-Spektrum dann auch kennengelernt. Zu der Zeit war es gerade so, dass es eine sehr, sehr große öffentliche Wahrnehmung auch für das Thema ADHS gab. So, das war so eine erste große Strömung, wo das Thema ganz viel thematisiert wurde auch in den Medien zum Beispiel. Und in der praktischen Arbeit habe ich einfach festgestellt, dass es hier Menschen gibt, die sich einfach anders verhalten, als ich es gewohnt war und meistens eher spannend als langweilig und deswegen habe ich mich relativ schnell auch auf das Thema eingeschossen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Ja, das finde ich schön, dass du das spannend nennst. Also ich durfte bei dir ja auch schon mal ein Seminar besuchen und da ist mir auch aufgefallen, dass du einerseits da sehr sachlich rangehst, aber eben auch durchaus, also nicht nur negative Seiten, die es vielleicht gibt, gerade so im pädagogischen Alltag, aber eben auch die ganzen Stärken und was die Menschen eben so mitbringen können. Also das fand ich super angenehm und positiv. Genau, aber heute soll es ja um Neurodiversität, beziehungsweise du meintest, Neurodivergenz ist dir lieber, in Kita und Schule gehen. Magst du vielleicht einmal ganz kurz nochmal den Unterschied zwischen Neurodiversität und Neurodivergenz uns mitteilen? Weil ich finde, das wird häufig so mal so benutzt.
Mhm. Ja, jetzt nagelst du mich fest. Also grundsätzlich ist Neurodiversität eine Gesamtbetrachtung. Das heißt, wir haben Menschen mit verschiedenen Hirnstrukturen, Hirnfunktionen, also es ist sowohl ein neurobiologisches Thema als auch ein neurologisches. Und das heißt, dass Menschen mit ADHS oder Menschen aus dem Autismus-Spektrum genauso dazugehören wie neurotypische Menschen, wie ja ich zum Beispiel einer bin. Und das können wir so relativ grob differenziert betrachten. Das heißt, wir haben einmal neurotypische Menschen und das sind einfach die Menschen, von denen es mehr gibt. Das heißt, der Standard richtet sich ja immer aus an der Vielzahl der Menschen und das heißt, wer mehr ist, der ist der Standard und dementsprechend sind das dann halt neurotypische Menschen und alle Menschen, die laut dieser Betrachtung davon abweichen, könnte man als neurodivergent bezeichnen.
Was sind denn so die besonderen Herausforderungen, die neurodivergente Kinder in Kita oder Schule haben?
Dazu ist zu sagen, dass wir einfach ein Schulsystem haben, das relativ alt ist von der Struktur und die Veränderungen sind auch eher langsam, würde ich sagen. Also es gibt schon auf jeden Fall Menschen, die da sehr engagiert sind und ich bin auch nicht so ein Fan davon zu sagen immer ja, Lehrkräfte und so, denn die meisten, die ich kenne, sind sehr wertschätzend und bemühen sich sehr, da auch ein gutes Klima zu schaffen. Und das Thema ist aber, wir sind ja in einer inklusiven Bewegung, das bedeutet, wir wollen ja ermöglichen, allen Menschen auf der gleichen Ebene quasi dann auch die gleichen Lernerfahrungen machen zu lassen und da ist es halt so, dass wir der Entwicklung noch ein bisschen hinterherhängen. Das heißt, wir haben sehr diverses Feld geschaffen. Wir haben ganz viele Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen und mit verschiedenen Ausrichtungen. Das ist total super. Aber vom praktischen Umgang damit, da sind wir manchmal noch ein bisschen weit davon entfernt, dass wir sagen können, wir können jetzt ein Umfeld hier garantieren, in dem alle Menschen sich sicher fühlen. Ne? Also Wohl ist ja schon richtig gut, ne? Aber wir sind noch nicht ganz an dem Punkt angekommen, wo sich auch alle Menschen wirklich abgesichert fühlen und viele Kinder sind halt noch relativ hilflos in diesem System, weil sie noch nicht gut genug angepasst sind auf die Bedürfnisse.
Also weil das System noch nicht gut genug angepasst ist auf die Bedürfnisse oder die Kinder?
Ah, ja, natürlich muss das System sich anpassen. Ne? Genau, Kinder sind Kinder, die sind, wie sie sind. Ne?
Ja, okay. Und du hattest ja in dem Austausch vorher auch schon gesagt, dass bei neurodivergenten Kindern auch häufig so die Wahrnehmungsverarbeitung ja, eine große Rolle spielt. Was genau meinst du denn damit und welche Rolle ist das?
Also, wenn wir uns angucken, was Menschen mit ADHS und Menschen aus dem Autismus-Spektrum gemeinsam haben, dann geht es oft darum, dass die Wahrnehmungsverarbeitung nicht so funktioniert, wie wir es von neurotypischen Menschen gewohnt sind. Und das bedeutet zum Beispiel, dass es Probleme gibt in der Reizfilterung, dass Menschen oft in diesen Umfeldern ganz vielen Reizen ausgesetzt sind und Probleme damit haben, diese zu sortieren, auszufiltern. Es gibt oft das Thema, dass die Priorisierung bestimmter Reize auch eine ganz große Anstrengung bedeutet, manchmal nicht so gut durchführbar ist. Also um mal so ein klassisches Beispiel zu nehmen, autistische Kinder zum Beispiel haben oft die Tendenz, dass sie sehr stark auf auditive Reize reagieren, also dass die wirklich sehr störend sein können in so einem Umfeld, wo sich viele Menschen befinden. Und das bedeutet zum Beispiel, dass sie vielleicht fast alle Geräusche im Raum wahrnehmen und dass das Gehirn sie nicht so priorisiert, dass das eine Geräusch laut ist und das andere ist leise. Und das heißt, viele Geräusche sind dann ähnlich laut in der Intensität und deswegen ist das Gehirn auch jetzt in der Situation, dass es all diese Reize irgendwie bearbeiten muss, weil es sich das zwar nicht anders ausgesucht hat, aber es kann sich auch nicht dagegen entscheiden. Ne? Und deswegen reden wir halt von einem sehr reizbeanspruchenden Umfeld. Das gilt für Kita und für Schule, weil im Endeffekt in jedem Raum, in dem sich mehr als 2-3 Menschen befinden, wird es schon reiztechnisch manchmal sehr intensiv. Ne?
Und jetzt hattest du ja Lautstärke und so angesprochen. Ich habe tatsächlich letztens gerade mich mit einer Mutter unterhalten und die meinte, dass sie festgestellt haben, dass wenn ihr Kind Jeanshosen anhat, dass es dann irgendwie die ganze Zeit, also auch ein Kind, was ADHS hat, dass es dann die ganze Zeit irgendwie abgelenkt ist, weil dieser Stoff ja das irgendwie ablenkt, wuschig macht, wie auch immer. Und die haben jetzt festgestellt, dass, ich weiß gar nicht mehr, eine bestimmte Stoffart und das Kind ist natürlich nicht tiefenentspannt, aber hat erstmal eine geringere Grundspannung. Kann das auch sowas sein? Also gerade so für, ich weiß, ich war noch eine Mutter, die hat immer großen Wert drauf gelegt, dass die Kinder nicht mit Jogginghose zur Schule gehen. Und das ist ja aber vielleicht gar nicht für alle Kinder so sinnvoll, dass man sagt, was weiß ich, du musst aber eine Jeans anhaben oder eine Korthose oder was auch immer.
Genau, diese Bezeichnung, du musst, das ist sowieso was, was ich ganz kritisch sehe, denn meistens basiert das so auf alten Einstellungen, Glaubenssätzen und das müssen wir alles überdenken, ne? Denn wir haben einfach Menschen mit unterschiedlichen Wahrnehmungsbedürfnissen oder auch Besonderheiten und das betrifft natürlich alle Wahrnehmungsapparate im Zweifel und oft ist es so, dass neurodivergente Kinder überempfindlich sind, also eine hohe Sensibilität haben oder auch unterempfindlich sind, das gibt durchaus auch Kinder, die so unterwegs sind, das heißt, es werden Reize besonders intensiv wahrgenommen oder es ist so, dass Reize ein bisschen abgedämpft wahrgenommen werden, was dazu führt, dass die Kinder halt auch Reize provozieren müssen. Um dein Beispiel mal aufzugreifen, das würde ich zuordnen der taktilen Wahrnehmung. Die Haut ist ja unser größtes Organ und hat ganz viele verschiedene Verarbeitungsprozesse, die über sie laufen. Zum Beispiel haben wir die Mechanorezeptoren, die so Berührung und sowas wahrnehmen und die spüren natürlich auch die Oberfläche und die Struktur von bestimmten Kleidungsstücken. So, und wenn ich jetzt übersensibel bin und bestimmte Kleidungsstücke sehr schnell zu einer Irritation führen, sich unangenehm anfühlen, vielleicht zu eng, vielleicht zu kratzig, dann führt es dazu, dass das einfach ein Hauptthema wird und die Kinder können sich gar nicht mehr konzentrieren auf das, was eigentlich drumherum passiert, weil sie die ganze Zeit irgendwie versuchen, diese Kleidung zu ertragen. So, und wenn ich jetzt tatsächlich mir mal überlege, dass ich vielleicht ein bisschen mit bestimmten Stoffstrukturen oder Mischgeweben rumexperimentiere und etwas finde, das für das Kind sehr angenehm ist oder zumindest nicht stark irritierend, dann haben wir einen ganz großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ne? Ich sage mal mein Beispiel, guck mal, wie ich gerade angezogen bin. Also, mein Lieblingsbeispiel sind diese Nähte hier. Ne? Die sind bei einem Pulli noch viel stärker und die gehen einmal hier rüber und einmal ist der Arm so rangenäht und die sollen nach außen natürlich nicht so stark aussehen, die sollen elegant aussehen und deswegen sind sie relativ dünn. Wenn ich das jetzt umdrehe, ist gerade schlecht ausgeleuchtet, dann würde man vielleicht sehen, dass sie dafür von innen besonders dick aneinander genäht werden, damit sie von außen halt schmal und attraktiv wirken. Und das führt dazu, dass sie den ganzen Tag denn diese Schmergelwand auf der Schulter des Kindes hin und her rutscht. Und das kann total unangenehm sein. Ne? Und deswegen müssen wir auf solche Besonderheiten auch achten. Ein klassisches Thema aus der Kita wäre es denn zum Beispiel, dass Kinder sich weigern, Socken anzuziehen, Schuhe anzuziehen oder so. Und das liegt oft am Gewebe und gar nicht quasi in unserer neurotypischen Denke daran, dass es Schuhe oder Socken sind, sondern es geht um die Struktur, die irritierend ist.
Mhm. Und gibt es denn dann noch was anderes, wo die Fachkräfte oder auch Lehrkräfte dann drauf achten können? Also Lautstärke hattest du jetzt schon gesagt, dann also das taktile Empfinden. Gibt es dann noch andere Sachen, die ablenkend wirken können?
Also Licht ist noch ein Faktor, also auch in der visuellen Wahrnehmung ist es so, dass wir bei höherer Empfindlichkeit natürlich Lichtreize anders verarbeiten, die können intensiver sein, Farben können intensiver sein, es kann auch sein, dass bestimmte Dinge überstrahlen und für mich ist ein relativ wichtiges Thema immer auch Reflexionen, das ist nämlich was oft nicht bedacht wird, wo Kinder viel mit konfrontiert sind. Das heißt, es könnte sein, dass wir uns in der Schulklasse befinden und es gibt noch die guten alten Leuchtstoffröhren, die total starke Lichtimpulse abgeben, die gleichzeitig immer so ein leichtes Flackern haben und dann am besten noch summen und dann haben wir das Problem nämlich perfekt und das kann dazu führen, dass das die ganze Zeit ablenkt und irritiert und das gleiche gilt auch für so Reflexionsflächen, wie zum Beispiel Brillen sind dafür sehr gern genommen. Ich sehe immer wieder und das kann man eigentlich auch nicht wissen, aber es ist was, wo ich halt auch viel darauf hinweise, ganz viele glänzend laminierte Zettel in allen möglichen sozialen Einrichtungen und dann kann es sein, dass da eine wichtige Information hinter ist, vielleicht ein Piktogramm, das was erklärt oder so. Das Kind kann es aber nicht sehen, weil es total irritiert ist durch diese Reflexionsmasse. Ne? Hier wäre ein gutes Beispiel. Ne? Ich habe ja keine Haare und deswegen sichert mein Körper mich ab mit einer Fettschicht, die er ungefragt produziert und auch das reflektiert natürlich, ne? Und kann total irritierend werden.
Okay. Und wie ist es denn mit, was ich auch regelmäßig höre, sind auch Texturen vom Essen. Also wenn man, sage ich mal, Picky Eaters hat, also Kinder, die halt bestimmte Sachen nicht essen, dass man da im Grunde auch inzwischen sagen kann, das kann eventuell was mit Neurodivergenz zu tun haben.
Ja, also Essen hat eine besondere Tragweite tatsächlich, denn wir können Essen multifaktoriell betrachten, aus verschiedenen Blickwinkeln. Zum Beispiel kennen wir ja Begrifflichkeiten wie Safe Food, also es kann sein, dass Kinder sich einfach sicher dadurch fühlen, dass sie bestimmte Strukturen einhalten, also zum Beispiel jeden Tag das gleiche in der Brotdose haben. Das wäre dann so ein sichernder Punkt im Tagesablauf, der schon viel ausmachen kann. Und natürlich auf der Wahrnehmungsebene gibt es genauso eine gustatorische Über- oder Unterempfindlichkeit. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel Geschmäcker viel intensiver wahrgenommen werden. Das spüren wir denn, wenn Kinder so bei ganz neutralen Lebensmitteln sagen, das ist scharf, sauer oder bitter. Und es gibt genauso andersrum die Unterempfindlichkeit, die dazu führt, dass Kinder irgendwie dringend auf der Suche sind nach Geschmäckern, die sie auch ein bisschen intensiver spüren können. Das wäre dann so eine Tendenz zu heimlich ganz viel Salz raufmachen oder so. Schärfe ist super, löst natürlich auch einen Schmerzreiz aus. Das gibt dann nochmal eine besondere Intensität und dementsprechend ist Essen schon auch eine relevante Sache und wir haben so Dinge wie zum Beispiel natürlich auch Schmerzwahrnehmung, die eine Rolle spielen. Es könnte zum Beispiel sein, dass Kinder Probleme mit dem Kauen wie auch mit dem Schlucken haben, weil das Runterschlucken von etwas festeren Texturen schmerzhaft ist, einfach im Rachenbereich und das führte manchmal dazu, dass Kinder auch in der Kita zum Beispiel relativ spät erst anfangen, feste Nahrung zu sich zu nehmen und bis dahin lieber vielleicht was püriertes Essen oder so.
Okay, und das heißt also auch, um wieder zu gucken, was können die Fachkräfte machen oder vielleicht auch in der Schule die Fachkräfte, die das Mittagessen begleiten. Also ich bin ja super froh, dass der Probierklecks eigentlich so gut wie in jeder Einrichtung nicht mehr besteht, aber auch das sehr vehemente Animieren, sage ich mal, probier doch mal, ist wahrscheinlich auch was die Kinder dann noch zusätzlich unter Druck setzt, oder?
Ja, probier doch mal, es wird dir schon schmecken. Das grenzt für mich ganz hart an Machtausübung tatsächlich schon. Also es überschreitet für mich auch eine Grenze, ne? Dementsprechend müssen wir immer überlegen, warum stört uns das überhaupt, ne? Und meistens ist der Hintergrund dessen, dass wir sagen, ich selber mit meinem neurotypischen Gehirn kann es nicht gut ertragen, jeden Tag das Gleiche zu essen. Also übertrage ich das in so einer komischen Empathie-Reaktion auf das Kind und sage, das kann für dich doch auch nicht gut sein, ne? Und tatsächlich empfehle ich da Eltern auch immer, die mir genau das Thema auch dann so präsentieren. Also mein Kind isst immer das Gleiche. Dass der relevante Punkt ist, das Kind darf einfach nicht in eine Mangelernährung kommen. Wenn die Nährstoffverteilung in Ordnung ist, dann ist es einfach eine Sache von Sicherheit, dass jeden Tag das Gleiche gegessen wird. Zum Beispiel ist ja nicht immer genau das Gleiche, aber es gibt schon Menschen, die ich auch kenne, die 7 Tage die Woche das Gleiche essen, weil das sie einfach absichert, weil sie mit den Strukturen gut klarkommen, mit den Geschmäckern. Das ist zuverlässig, sie wissen, was auf sie zukommt und das ist dann für viele angenehm. Und deswegen müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht unsere Wahrnehmung auf autistische Kinder oder auf Kinder mit ADHS überstülpen. Ne? Denn im Endeffekt, wenn die Nährwerte stimmen, dann ist noch keinem Menschen was passiert, weil er jeden Tag das Gleiche isst.
Ja. Genau, und das heißt ja dann im Grunde auch, dass so dieser ganze partizipatorische Ansatz da auch total hilfreich ist, wenn die Kinder zum Beispiel auch selber entscheiden dürfen, darf, muss ich jetzt draußen eine Jacke anziehen oder darf ich barfuß laufen oder eben halt, ne, was esse ich oder was esse ich auch nicht. Das ist ja dann ein richtiger Schritt wahrscheinlich oder ein Schritt in die richtige Richtung, sagen wir mal so.
Partizipation ist ein Zaubermittel tatsächlich, denn Partizipation bedeutet ja, dass wir Menschen in die Selbstwirksamkeit bringen. Ne? Und wenn ich bestimmte Dinge, die ich sonst übergestülpt bekomme, plötzlich selber steuern und entscheiden kann oder zumindest mitreden kann, ob ich das möchte oder nicht, dann ist das für die psychische Grundstruktur ja schon total wichtig. Also es gibt ja ein viel höheres Empfinden von Sicherheit und Selbstwirksamkeit bedeutet immer, dass es die Gegenbewegung von Kontrollverlust ist. Und ich finde immer, dass wir darauf achten sollten, dass egal, ob ein Kind mit ADHS oder aus dem Autismus-Spektrum-Störung oder neurotypisches Kind, sollten wir niemals in der Kontrolllosigkeit lassen. Wir müssen immer dafür sorgen, dass Kinder sich als selbstwirksam wahrnehmen.
Und du hattest auch mal gesagt, dass neurodivergente Kinder eventuell auch einen besonders ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben. Das würde ja auch im Grunde dann wieder für Partizipation und ich darf mitentscheiden und über mich wird nicht entschieden sprechen quasi.
Ja, genau. Da können wir tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Dieser Gerechtigkeitssinn, denn den nehme ich halt sehr stark bei Kindern mit ADHS wahr. Das ist auch die Art und Weise, wie man drüber nachdenken muss, denn Kinder mit ADHS sind oft haben einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn, also bemühen sich oft um Fairness und wollen natürlich selber ganz, ganz ungern auch unfair behandelt werden. Unfaire Behandlung ist ja auch immer ein bisschen subjektiv, das heißt, es ist auch kontextabhängig, aber zum Beispiel entwickelt sich hier schnell so der selbstgerechte Zorn auch dann bei den Kindern. Also ich habe das Gefühl, ich habe nicht die gleichen Rechte wie andere, und wenn ich an Prozessen beteiligt werde und wenn ich mitbestimmen kann, dann bin ich, wie gesagt, in einer ganz anderen Selbstwirksamkeit, und das baut total auch diese Aggression zum Beispiel ab, sollten die eine Rolle spielen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau wie Regeln auch immer verhandelt sein sollten und nicht aufgestülpt oder übergestülpt. Das finde ich ist ganz wichtig. Und zum Thema ADHS könnte man auch sagen, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, und das ist eine Wahrnehmung, die ich schon wirklich ganz, ganz viele Jahre jetzt mit mir rumschleppe. Es ist gut, dass wir Kinder mit ADHS sehr auf Augenhöhe behandeln, denn sie wollen respektiert werden. Das ist so eine Grundenergie, und das heißt, ich rede oft so ein bisschen auf so einer Erwachsenenebene auch mit den Kindern. Ne? Das sind wir ja gar nicht so gewohnt, gerade so im Kita-Kontext, in Schulkontexten ist auch oft nicht so die Haltung. Aber wenn die Kinder sich ernst genommen fühlen, wenn sie das Gefühl haben, sie dürfen auch mitteilen, was sie jetzt zu irgendeiner Bewegung, zu einem Verhalten geführt haben, dann klären sich da oft viele Dinge total gut, und das sorgt dann für, dass es tatsächlich ein viel angenehmeres Miteinander ist. Ne? Genau, und auch autistische Kinder sehen wir ganz oft, wenn die in die Wirksamkeit kommen, dann sind viele Dinge plötzlich kein Problem mehr. Ne? Also zum Beispiel sowas wie, wenn man was ganz Plumpes, Haare kämmen bei Kindern. Ne? Das kann ja aufgrund dieser Wahrnehmungsbesonderheiten ja auch total schmerzhaft sein für autistische Kinder. Wenn ich sie das selber machen lasse, dann können sie das selber steuern. Das ist was ganz anderes. Das ist genau wie bei Geräuschen. Mache ich das Radio an, kann es zu einer großen Überforderung kommen. Lasse ich das Kind selber das Radio anmachen und die Lautstärke einstellen, dann kann das Kind selbstwirksam sich fühlen und hat eine Steuerungsfähigkeit. Und das macht oft einen ganz, ganz großen Unterschied.
Okay, und wenn du jetzt sagst, sowas wie Haare kämmen zum Beispiel, ich muss dann gleich an Fingerfarbe oder Knete oder sowas denken, das ist dann ja wahrscheinlich auch was, wo es auch Kinder gibt, die das partout dann nicht machen möchten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Unabhängig vom Kontext der Neurodivergenz sitzt eins dieser Kinder vor dir. Wenn du mal sehen möchtest, wenn du mich mal in eine starke Übelkeit bringen willst, dann musst du mich einfach mit Honig oder Kleister überschütten. Dann ist vorbei. Ne? Also da habe ich auch eine ziemlich starke Überempfindlichkeit in dem Bereich auf der taktilen Ebene. Und deswegen müssen wir immer gucken, was ist jetzt überfordernd für die Kinder, und wir dürfen nicht von uns auf Kinder schließen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn was viele Menschen vergessen ist, unser Gehirn funktioniert an vielen Stellen auch anders. Ne? Und deswegen dürfen wir nicht von uns auf andere schließen. Und wenn ein Kind sagt, das tut mir weh oder das brennt oder ich finde das total unangenehm, dann können wir nicht sagen, nö, ich glaube nicht, dass das so ist. Ne? Also das ist halt, Objektivität funktioniert da nicht, weil jeder Mensch vor allen Dingen in der Wahrnehmungsverarbeitung ja hier drin im Gehirn entscheidet, was ihm zu stark oder zu wenig intensiv ist. Und das hat einfach nichts mit messbaren Dingen zu tun, weil das ist eine subjektive Wahrnehmung. Ne? Wenn ein Kind die Hand unters Wasser nimmt und es hat eine Überempfindlichkeit in der taktilen Wahrnehmung, als wären hier ist die Thermorezeptoren in diesem Fall, und das Kind schreit, das ist viel zu heiß, dann bringt es mir nichts zu sagen, naja, das Wasser hat nur 20 Grad, das kann dir nicht so heiß sein, denn im Kopf ist es so heiß und es tut auch weh. Ne? Und deswegen können wir das nicht so gut objektiv von außen einschätzen, ob das jetzt angenehm ist oder nicht angenehm. Das Schrecklichste wäre, einfach immer so mit messbaren Sachen zu kommen und zu sagen, naja, es sind 20 Grad, deine Haut passieren, es kann nicht wehtun. Ne? Und das ist halt subjektiv oft nicht der Fall, denn die Qual ist echt. Der Schmerz ist echt für das Kind. Und dann können wir noch so oft behaupten, es kann gar nicht heiß sein. Ne?
Ja, also ganz wichtiger Faktor, was du da sagst, ne? Eben dieses nicht von uns auf andere und auf die Kinder schließen, sondern ich finde immer dieses Bild ganz schön, dass wir Fachkräfte ganz häufig so in einer Detektivrolle sind und in dieser Detektivrolle dann eben gucken müssen, okay, was braucht das Kind, was sind da die Besonderheiten, und dann eben wirklich auf jedes Kind da ganz, ganz individuell gucken. Und was du auch schon meinst, und auch eben durchaus neurotypische Kinder können ja auch bestimmte Sachen haben, die sie eben nicht mögen, nicht anfassen wollen, die sie nicht hören wollen, wo sie vielleicht besonders sensibel sind. Und da eben nicht so unser Weltbild drüber zu stülpen. Und das ist ja gerade was ich doch immer wieder erlebe, was so in stressigen Situationen schnell passiert. Jetzt habe ich häufiger, wenn ich in Kitas oder Schulen unterwegs bin, den Eindruck, dass die Fachkräfte so ein bisschen das Gefühl haben, dass das Ganze mehr wird mit Neurodivergenz. Ist das wirklich so oder ist das nur ein Gefühl, weil es vielleicht präsenter ist in der Öffentlichkeit?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Dadurch, dass es präsenter in der Öffentlichkeit ist, machen sich natürlich auch mehr Menschen auf den Diagnoseweg. Ne? Das ist ja, hat ja so eine Wechselwirkung. Ne? Und statistisch gesehen gibt es eine Steigerung der Diagnosen und das verbinde ich ganz oft oder ganz viel damit, dass man heutzutage natürlich auch Symptome mehr erkennt, weil es viel mehr mediale Einflüsse gibt, die einem das auch zeigen. Wenn wir gucken, was auf Social Media los ist, also ich bin natürlich in einer besonderen Bubble unterwegs, aber es wird viel, viel Aufklärungsarbeit gemacht. Es wird viel erklärt, auch von Menschen, die selber mit den Themen unterwegs sind. Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Und natürlich gibt es für ganz viele Menschen, die sich das angucken, Aha-Effekt und die sagen, ja, interessant, also ich glaube, ich habe sowas bei meinem Kind schon mal beobachtet oder ich weiß jetzt selber auch irgendwie, wie ich mit so bestimmten Wahrnehmungen von mir selber plötzlich umgehen kann, die sich mir vorher nicht erschlossen haben. Ne? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass jetzt die Kinder, dass die Schulklassen plötzlich irgendwie überproportional mit neurodivergenten Kindern vollgestopft sind. Aber das ist schon so, dass wir natürlich ein höheres Bewusstsein haben und uns auch ein bisschen umfangreicher um das Thema kümmern wollen zumindest.
Mhm. Genau, und auch da können ja im Grunde alle wieder von profitieren. Also wenn ich dran denke, in meiner Kindheit Strumpfhosen, das war so das größte Übel, was man mir antun konnte und dann noch eine Hose vielleicht drüber. Das wäre ja auch was, wo man dann vielleicht heutzutage ganz unabhängig davon, was jetzt hinten rauskommt, ob ich nur neurodivergent bin oder nicht, wo man dann ein bisschen ja anders mit umgehen würde.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, das du mir da bringst. Denn jetzt erweitern wir mal, das ganze Feld und gehen mal aus der neurodivergenten Betrachtung raus zu einer neurodiversen Betrachtung. Und wenn wir uns jetzt neurotypische Kinder angucken, dann sind die auch überfordert. Dann haben die auch Reizwahrnehmungen zum Beispiel, die für sie schwierig sind. Und das hängt einfach auch damit zusammen, dass unser Gehirn so elendig alt ist. Ne? Und es ist einfach nicht programmiert für alles, was uns heute in der Zivilisation begegnet. Und deswegen finde ich immer, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Für mich ist die größte Tragödie, dass wir Inklusion leben, indem wir in inklusiven Angeboten exklusive Methoden anwenden oder exklusive Angebote für die Menschen schaffen. Ne? Und deswegen ist es so, es ist keine Inklusion, wenn ich sage, das steht nur dir zur Verfügung, weil du da die passende Diagnose zur Verfügung hast. Ne? Und dementsprechend ist mein Ansatz immer, alles, was ich für neurodivergente Kinder einrichte in Einrichtung, das bitte ich immer für alle Kinder zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel ein Gehörschutz. Ne? Auditive Reize sind für alle ein Problem und tatsächlich erzählen mir auch sehr oft, dass Menschen aus dem Fachpersonal, aus dem Kollegien, dass das für sie natürlich auch eine totale Überlastung ist. Und jetzt finde ich, ist es auch was das Stigma so ein bisschen wegnimmt, diese besonders Behandlung. Wenn ich jetzt sage, anstatt jetzt einem Kind, von dem ich weiß, dass es übersensibel ist in der auditiven Verarbeitung, jetzt immer so Mickey-Mäuse zur Verfügung stellen, hängt doch einfach in eure Gruppe in der Kita 4 Mickey-Mäuse an die Wand und lasst die Kinder entscheiden, wer das für sich braucht und wer das nicht für sich braucht. Das bringe ich tatsächlich eine ganze Weile schon relativ erfolgreich auch in Einrichtungen unter und tatsächlich bekomme ich zu dem Punkt die meisten Rückmeldungen, denn tatsächlich nehmen das sich ganz oft Kinder und verschaffen sich mal eine auditive Pause, um mal ein bisschen runterzukommen. Ne? Das gleiche gilt auch, wenn wir mit visuellen Plänen arbeiten, zum Beispiel, ne, Metacom oder so, dann finden das auch alle Kinder gut. Und auch die pädagogische Fachkraft wirft mal aus dem Augenwinkel einen Blick auf den Plan, was als nächstes dran ist. Ne? Also das können wir auch ganz klar sagen. Ne, ist für alle eine gute Sache. Ne? Und das sind die besten Interventionen und Methoden, wenn alle Menschen im Kontext davon profitieren. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
Mhm. Jetzt hast du ja damit dann schon so ein paar Unterstützungsmöglichkeiten genannt und genau, also die Kopfhörer, ich weiß, ich habe die damals kennengelernt bei meinem jüngsten Sohn tatsächlich erst, dass sie das in der Schule irgendwann hatten und da tatsächlich auch erst für ausgewählte Kinder und es dann aber eben für alle zugänglich gemacht haben, aus genau dem Grund. Genau, Metaplan oder generell halt Symbole und Abläufe, damit die sowohl die Kinder als eben auch die Fachkräfte wissen oder sich orientieren können quasi. Gibt es da vielleicht noch mehr Unterstützungsmöglichkeiten, wo du sagst, damit können wir neurodivergente Kinder eben in Kita oder Schule fördern?
Ja, also erstmal bringt eine Grundruhe alles, was mit guten Regeln und Strukturen zu tun hat. Mit Konsequenzen, die transparent dargestellt werden. Also, dass Kinder zum Beispiel wissen, was passiert, wenn ich Folgendes tue? Was ist die Reaktion darauf? Ne? Sowas ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was wir immer auch ganz genau uns nochmal angucken müssen, ist die räumliche Ausstattung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist ja das Umfeld, in dem sich die Kinder den ganzen Tag bewegen. Und da haben wir natürlich mehr oder weniger Hebel, die wir ansetzen oder nicht ansetzen können. Zum Beispiel ist es in der Schule natürlich viel schwieriger, an den Raumkonzepten zu arbeiten als in der Kita. Da ist noch so ein bisschen mehr individuelle Möglichkeit gegeben. Aber wenn ich zum Beispiel so Sachen mache wie ich sorge dafür, dass Wände ruhig aussehen. Ich hänge nicht die getuschten Bilder der letzten 27 Jahrgänge daran. Ne? Ich sorge dafür, dass es eine gute Grundstruktur hat. Ich sorge dafür, dass es in dem Raum kein Schall gibt, kein Echo. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da helfen uns in modernen Einrichtungen diese feuerfesten Deckenplatten, die natürlich auch ganz viel Schall absorbieren, was sie auch sollen. Aber es helfen auch Sitzecken. Es helfen Kissen, die in der Ecke des Raumes liegen. Jede Kleinigkeit an Stoff oder an Kissendecke, die sich im Raum befindet, erleichtert die auditive Wahrnehmung um einiges. Und es geht auch um Grundstrukturen, wo wir gerade wieder bei dem Punkt selbstwirksam sind oder Selbstwirksamkeit. Es macht total Sinn, dass die Kinder wissen, wo alles ist, dass die Stifte immer an der gleichen Stelle sind, dass das Malpapier immer an der gleichen Stelle ist, ne? Dass die Unterrichtsutensilien, die die Kinder vielleicht brauchen in der Schule, immer zuverlässig zu finden sind. Das ist alles Selbstwirksamkeit. Ne? Und jedes Mal, wenn ich weiß, wo ein Zettel zu finden ist, weil er immer an der gleichen Stelle liegt, muss ich keine andere Person danach fragen. Und das bedeutet, ich bin nicht darauf angewiesen, dass jemand das für mich regelt, mich dabei unterstützt, sondern ich kann für mich selber sorgen. Und das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist für mich, aus meiner Sicht. Indirektes Licht, ja, genau. Bin ich auch übrigens ein großer Fan von. Genau, das ist natürlich heutzutage noch nicht so gut umsetzbar, also ich sehe die ersten Entwicklungen, dass gerade wenn so Neubauten, staatliche Gebäude und sowas jetzt gebaut werden, dass es da ganz klare Farbkonzepte gibt, dass es da auch Schallschutzkonzepte gibt und dass es auch in Zukunft nicht mehr diese unangenehmen Leuchtstoffröhren mehr geben wird. Die Entwicklung beobachte ich auch schon mit einem sehr glücklichen Auge.
Ja, das ist gut. Und was mir da sofort einfällt, auch dieser Geruch von den Putzmitteln, das wäre ja vielleicht auch noch was, wo man ansetzen kann. Gerade, also das ist so das Kita, ich erinnere mich an den Geruch. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt, mein Neffe geht in die gleiche Einrichtung wie ich damals, das riecht doch genauso, ist wahrscheinlich nicht so. Aber, ne, also
weißt du was, wahrscheinlich ist es so. Ich habe nämlich letztens eine Fortbildung in meiner alten Kita, in der ich mit 3 oder 4 war, gegeben. Und ich habe alles nicht nur optisch, sondern auch sensorisch wiedererkannt tatsächlich. Ja.
Ja. Ach, gut. Nee, optisch zum Glück, aber so sensorisch doch vieles, ja. Wie ist es denn, wie können denn Fach- oder Lehrkräfte auf die Arbeit mit neurodivergenten Kindern vorbereitet werden? Also mein Gefühl ist, dass es in der Ausbildung in beiden Bereichen noch relativ wenig bis gar nicht vorkommt, beziehungsweise vielleicht in der Lehrerausbildung, wenn man sich gezielt dann eben die entsprechenden Seminare sucht. Was kann da getan werden?
Ja, Information ist alles. Ne? Also wir haben halt das große Problem, dass wir mit unserer subjektiven neurotypischen Wahrnehmung haben wir oft ein Bauchgefühl, das zu irgendwelchen Entscheidungen oder Arten der Behandlung von Kindern führt. Und das ist bei neurotypischen Kindern auch oft nicht verkehrt. Aber um neurodivergenten Kindern adäquat zu begegnen, müssen wir wissen, wie das funktioniert. Das heißt, es gibt hier einen starken Fortbildungsbedarf. Wir können das nicht schätzen, wir können das nicht aus uns rausfühlen. Wir müssen das wissen. Und das heißt, zumindest regelmäßige Schulentwicklungstage zu diesen Themen zu machen. In der Schule wäre ganz wichtig und in Kitas natürlich Fortbildung. Das habe ich heute schon gemacht. Also da ist auch Bewegung drin tatsächlich. Aber es ist halt wichtig, dass wir Menschen mit den richtigen Informationssätzen ausrüsten. Und was mir ganz oft begegnet ist, dass mir Menschen gegenüber sitzen und so ja nicht beschämt, aber irritiert sind, weil sie sagen, boah, ey, das wusste ich überhaupt nicht. Es tut mir total leid, dass ich das die ganze Zeit gemacht habe. Ne? Und dann brauchen Sie ja eigentlich auch nicht wundern, dass irgendwie das Kind komisch auf mich reagiert oder so. Und das kriegen wir nur raus, wenn wir uns das erschließen. Ne? Und wenn wir uns irgendwie diese Informationen ranholen. Und deswegen ist Fortbildung, Weiterbildung ein ganz großes Thema. Aus meiner Sicht sollte es in jeder sozialen Einrichtung auch eine Expertin, einen Experten für das Thema geben. Also jemand, der sich da wirklich auch drauf spezialisiert und dann beratend aktiv sein kann. Das wird jetzt extern gelöst, aber das hat was mit Budgets zu tun. Meistens geht das nur einmal im Jahr oder hin und wieder mal, wenn es irgendwie eine staatliche Behörde ist, die das irgendwie anbietet. Aber grundsätzlich ist das wirklich dann viel zu eng und deswegen macht es total Sinn, bei diesem wirklich großen Anteil mittlerweile und diesem großen Bedarf auch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass Einrichtungen einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und jemanden qualifizieren, sich da ein bisschen besser mit auszukennen. Das wäre ein Wunsch, ob das utopisch ist oder nicht. Das wird die Zeit zeigen, ne? Aber es wäre auf jeden Fall was ich als extrem wichtig erachten würde.
Mhm. Ja, das finde ich tatsächlich einen spannenden Ansatz und ist mir so in den unterschiedlichen Einrichtungen auch tatsächlich noch nie bewusst zumindest begegnet. Vielleicht gibt es das ja und es hat keiner drüber gesprochen, aber dass es da wirklich jemanden gibt, der quasi Experte im Team ist für XY, also hat man ja auch teilweise für MINT-Fortbildung oder für was Künstlerisches oder Musik oder so. Klar, das kann man da natürlich auch machen. Du bietest ja bei der PEDECO-Akademie auch diverse Seminare an zu dem Thema, sowohl so Einstieg als auch so ein bisschen vertiefend. Das wäre ja wahrscheinlich auch was man dann gut machen könnte, so als ersten Einstieg in das Thema. Oder wie würdest du das sehen?
Das ist ein ziemlich guter erster Einstieg, obwohl das jetzt natürlich ein bisschen nach Werbung klingt. Also kommt alle zu mir und macht ein Seminar. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich versuche, eine sehr, sehr umfangreiche Grundlage zu schaffen. Und wir haben bei PEDECO ja verschiedene Seminare. Es gibt tatsächlich ein Grundlagenseminar, wo wir uns sehr stark erstmal damit beschäftigen, wie funktioniert das eigentlich alles. Ne? Das gibt es sowohl zur Autismus-Spektrum-Störung als auch zur ADHS. Und es gibt auch Aufbauseminare. Also zum Beispiel könnte man ein Seminar buchen, wo es nur um den Einsatz visueller Hilfsmittel geht bei mir. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann gibt es mittlerweile oder ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, am nächsten Jahr dann auch so Kombipakete, also wo man tatsächlich auch dann aufeinander aufbauen kann. Und das wird jetzt auch schon vereinzelt gemacht. Was ich immer auch empfehlen kann, ist, das vielleicht auch auf Inhouse-Ebene zu machen, also im Sinne von Entwicklungstagen, irgendwelchen Team-Entwicklungstagen oder so. Denn was total wichtig ist, oder was ein Mehrwert ist, ist, wenn das ganze Team eine ungefähre Idee davon hat. Denn jetzt ist es oft so, Menschen kommen zu mir und dann versuchen sie ihr Team davon zu überzeugen. Ne? Und das ist natürlich noch ein größerer Aufwand und deswegen muss man halt gucken, wie das für die Einrichtung am besten passt oder für die Fachkraft. Aber grundsätzlich seid ihr hier bei PEDECO auch bei dem Team, das bin ja nicht nur ich, schon mal relativ gut aufgehoben, so um die ersten Ansätze zu dem Thema zu erarbeiten.
Mhm. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich als Fachkraft alleine, ich gucke, was ich da machen kann. Und gerade bei den Teams kann ich mir vorstellen, dass dann auch immer wieder so Haltungsfragen mit angekratzt werden, ne? Weil was du ja schon sagtest, dass da die Partizipation mit bei ist und was ist denn meine Weltsicht und müssen Kinder, was wir vorhin hatten, probieren oder Jacken anhaben oder was auch immer. Das stelle ich mir sehr spannend vor tatsächlich dann.
Ist total spannend. Wir haben vor allen Dingen auch Generationskonflikte, ne? Also es ist immer auch ein bisschen die Frage, in welchem Jahrzehnt man die Ausbildung gemacht hat zum Beispiel, ne? Und wir haben da auch tatsächlich ganz viele Glaubenssatzdiskussionen. Ich zum Beispiel bin ja ein großer Verfechter davon, dass Kinder sich Schutzräume schaffen können, also im Sinne von Mütze tragen, Jacke anbehalten im Zweifelsfall und wenn es ganz hart auf hart kommt, auch mal eine Sonnenbrille tragen oder irgendwas, was da so ein bisschen vor sensorischen Reizen schützt. Und wenn ich das so vorschlage, dann muss ich das wissenschaftlich schon ziemlich gut erklären, damit die Menschen da mitzielen, weil sie wissen ja noch von ihrer Oma, dass man in geschlossenen Räumen keine Mützen trägt, ne? Und da finde ich es ganz wichtig, wenn wir so divers sind, ne, in unseren Bedürfnislagen, in unseren Ausrichtungen, auch neurologisch, dann ist es wichtig, dass wir soziale Systeme neu denken und dass wir Kindern das geben, was sie brauchen und die Schutzräume auch einräumen, die sie brauchen und das ein bisschen von irgendwas entfernen, was wir vielleicht in unserer Kindheit mal zu dem Thema gelernt haben, ne, von unseren Eltern. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also auch mal so ein bisschen gucken. Mal eine Frage, die ich mir immer stelle oder die ich auch anbiete zu stellen ist, was ist denn das Schlimmste, was passiert? Ne? Und meistens ist die Antwort, ja, eigentlich nicht so was Schlimmes. Ne? Also wie, was ist denn das Schlimmste, wenn ein Kind jeden Tag das Gleiche isst? Was ist das Schlimmste, wenn das Kind bei 18 Grad Außentemperatur ohne Socken rausgeht und ohne Schuhe? Ne? Das sind alles so Themen, wo man sagt, ja, eigentlich passiert da wahrscheinlich nicht so viel. Ne? Und solche Themen kann man übrigens ja auch gut mit den Eltern auf den Weg bringen. Also man kann das ja auch von den Eltern absichern lassen, dass das Kind vielleicht ohne Schuhe raus darf oder so, wenn man sich da ein bisschen unsicher ist. Ne? Ja. Genau, also das ist so ein, einfach mal so ein bisschen offen sein für so neue Ideen und auch sich nicht provoziert fühlen, wenn ein Kind eine Sonnenbrille trägt, weil es sonst irgendwie die visuellen Reize gar nicht gut ertragen kann. Da müssen wir ein bisschen neu denken und mal den Schritt so langsam in die neue Welt schaffen. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Herzenspunkt auch tatsächlich. Das ist was mich sehr, sehr beschäftigt und mich auch sehr aufregt. Also es gibt oft sehr große Diskussionen zu dem Thema.
Ja. Ja, Herzensthema. Also das merkt man auch, dass sie das wirklich wichtig ist. Jetzt haben wir, also das, was wir vorher schon so abgesprochen hatten, was das Wichtige wäre zu dem Thema, das haben wir abgehakt. Aber gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, da möchtest du auf jeden Fall, also wir haben ja Fachkräfte, die uns zuhören, da möchtest du auf jeden Fall vielleicht nochmal drauf hinweisen. Oder das ist dir vielleicht besonders wichtig oder da sollten sie besonders hingucken.
Ja. Also wichtig ist einfach, der ganz wichtige Punkt ist immer individuell auf das Kind zu gucken und alles erstmal im Zweifel für die Angeklagten. Das heißt, bevor man sich die Überlegung macht, ist das jetzt wirklich zu laut, tut das jetzt wirklich weh, glaubt erstmal, dass es so ist und dann könnt ihr euch im Zweifelsfall vom Gegenteil überzeugen lassen. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir Kinder nicht ständig in irgendwelche Panikzonen bringen, dass wir sie nicht ständig in Irritationen bringen und das passiert leider meistens natürlich unbewusst, denn ich kenne wenig pädagogische Fachkräfte, die Kinder irgendwie irritieren wollen oder die nicht mögen oder so und dementsprechend gehe ich davon aus, dass alle da relativ ambitioniert sind, auch sowas zu tun und deswegen ist es halt wichtig, im Zweifel immer zu überlegen, es ist eine andere Form der Wahrnehmung, die hier oft eine Rolle spielt und die hat mit meiner Wahrnehmung nichts zu tun. Ne? Mhm.
Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank für die ganzen vielen Informationen, die du uns damit gegeben hast.
Darf ich dich unterbrechen? Ich habe noch einen wichtigen Punkt, den ich noch nennen möchte dazu.
Ja, damit auf jeden Fall.
Wir müssen in eine neue Betrachtung kommen, was neurodivergente Kinder angeht. Und das bedeutet, versucht nicht mehr auf die Defizite zu gucken, sondern orientiert euch an den Ressourcen, denn da steckt die Energie drin. Mit Ressourcen könnt ihr arbeiten, Defizite frustrieren euch nur, wenn ihr die ganze Zeit drauf rumarbeitet, ne? Versucht die wegzubekommen und wenn wir sehen, wie viele Fähigkeiten Menschen mit Autismus haben, wie viele Fähigkeiten Menschen mit ADHS haben, dann macht es doch Sinn, den Fokus da ein bisschen drauf aufzurichten, damit die Kinder das auch gut ausentwickeln können. So, Schluss.
Ich sehe schon, das ist das ist ein Thema für die nächsten Folgen, was denn so die Ressourcen sein können, die Kinder und die Jugendlichen ja dann in der Schule auch mitbringen. Das ist bestimmt auch nochmal spannend, da den Blick dann auch nochmal zu wechseln und sagen, oh ja, stimmt, das sind ja Stärken und Ressourcen, ja. Gut, vielen Dank dir. Hier ist die Frage, wie können Kita-Erzieherinnen gut mit Meltdowns umgehen?
Ja, wow. ganz schön wichtige Frage, die du da stellst. Also wir haben ja, um das einmal kurz zu definieren, wenn Kinder in Reizüberflutung geraten, dann ist es so, dass sie erstmal versuchen, das zu regulieren, also gegenzuregulieren. Autistische Kinder, das ist sehr auffällig, machen das in der Regel durch den Einsatz ihrer sogenannten Stereotypen-Verhaltensweisen. Das bedeutet, sie fangen an zu flattern, zu schaukeln, irgendwelche Sätze vor sich hin zu sprechen, ihre Lieblingsserie zu zitieren, Fragen zu wiederholen. Und manchmal reicht es, um die Beanspruchung dadurch runterzuregeln. Wenn zum Beispiel es was Punktuelles ist, alle Kinder ziehen sich gleichzeitig ihre Jacke an und es ist kurz laut und durcheinander alles. Und wenn das nicht ausreicht und die Reize werden weiter stärker, also das würden wir jetzt als einen Overload beschreiben, so diesen Prozess, wenn die Reizüberflutung stärker wird. Und dann irgendwann können die Kinder nicht mehr aktiv dagegen wirken. Und dann übernimmt der Autopilot, denn die stereotypen Verhaltensweisen können auch ausgelöst werden, ohne dass das Kind es bewusst macht. Das erkennt ihr meistens daran, dass sie sich verstärken. Also es wird dann eher so, und wir sehen so hier Kiefermuskulatur, also erste Ansätze von der starken Erregungsreaktion. Und wenn dann jetzt das so weitergeht, dann gehen die Kinder in einen Meltdown über, wenn sich das halt so weiter intensiviert. Und ein Meltdown ist quasi eine Überlastungsreaktion auf die Beanspruchung. Und die zeigt sich meistens in Form von sehr starken Verhaltensweisen, starken emotionalen Ausbrüchen. Das heißt, die Kinder schreien, schlagen um sich im Zweifelsfall, weinen ganz laut, versuchen sich in Sicherheit zu bringen, also sich zu isolieren, sich irgendwo zu verstecken, oder sie kommen auch in Fluchtbewegung und versuchen irgendwie den Kontext zu verlassen. So, das ist erstmal die Situation, und jetzt gibt es 2, 3 verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Nummer 1, wir versuchen, dass das nicht passiert. Das ist erstmal durch diese ganzen Strukturen und so, aber auch dadurch, dass wir die Kinder gut beobachten, denn wenn die Stereotypien einsetzen, ist es ein Zeichen dafür, dass in dem Kind irgendeine starke Emotion wirksam wird. Das kann übrigens auch Freude sein. Es muss nicht immer ein Hinweis sein für eine Belastung, ne? So, und wenn wir jetzt hingehen, können wir das Kind ansprechen in dieser Phase noch und sagen, Mensch, wollen wir mal einen Raum weiter oder brauchst du jetzt irgendwie Ruhe oder so? Und dann kann das ausreichen, um diesen Zustand dann zu regulieren. Wenn wir das nicht mitbekommen, weil wir manchmal in eine andere Richtung gucken, mit einem anderen Kind beschäftigt sind, das passiert ja einfach auch, ne, im praktischen Alltag, dann kann es sein, dass quasi dieser Meltdown, dieser Ausbruch passiert, und dann ist es wichtig, das Umfeld erstmal sensorisch zu regulieren. Also es macht total Sinn, das Licht auszumachen, die Tür zuzumachen, das Radio auszumachen, also zu gucken, dass da irgendwie nicht mehr so viel auf das Kind einwirkt. Und natürlich können wir auch im Zweifelsfall irgendeine Struktur überlegen, wie wir auch andere Kinder mit einbinden. Das ist so, wenn das so regelmäßig vorkommt, gar nicht so doof, die Idee. Denn Kinder haben dann ein gutes Gefühl für sowas. Und dann können wir sagen, okay, jetzt wäre es gut, wenn alle Kinder mal rausgehen oder wenn alle Kinder sich mal ganz ruhig verhalten. Also es wird einfach so ein bisschen geguckt, dass die Person dann ein bisschen Entlastung aus allen Richtungen bekommt. Und in dem Fall ist eine Sache ganz wichtig: bitte da nicht hingehen und das Kind irgendwie durch die Gegend schieben oder irgendwie mit Berührung versuchen zu beruhigen. Denn das sind alles Reize, die oben raufkommen. Das heißt, wir versorgen das Kind mit dem nächsten Reizpaket und dann kann das Ganze vollkommen explodieren. Und dementsprechend ist es wichtig, wenn wir merken, wir sind jetzt über diesen Punkt, das Kind kommt jetzt in eine starke Reaktion auf die Umweltreize, dann versuchen wir, das Kind auf allen Ebenen zu entlasten. Und wenn ich sage, mach mal in der Kita-Gruppe oder in der Klasse das Licht aus, dann ist das für viele erstmal irritierend als Information, aber es macht absolut Sinn, ne? Und dann ist es wichtig, einfach dem Kind Freiraum zu geben, dass es sich regulieren kann. Wenn dieser Ausbruch war, dann ist Energie erstmal an die Umwelt abgegeben, das Kind kann sich auch wieder ein bisschen regulieren. Danach wird das Kind oft sehr müde sein oder erstmal sich zurückziehen, eine Ruhe Phase brauchen für sich, denn das ist Hochleistungssport, ne? Und das wären jetzt so meine Ideen dazu, wie man darauf so in einem Umfeld, wo es auch halt viele Menschen gibt, reagieren könnte. Ich hoffe, dass das für dich aussagekräftig genug ist.
Super, vielen Dank für die Beantwortung. Ich guck mal, ob noch eine weitere Frage kommt. Das sieht erstmal nicht so aus. Timo, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du den Fragen zur Verfügung standest. Wie gesagt, also ich fände zumindest diese Ressourcen, die eben neurodivergente Kinder mitbringen, auch spannend für einen späteren Podcast.
Auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank dir.
Ja, wunderbar. Ich danke dir.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pediko-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pediko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pediko-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiter wachsen als Kita-Fachkraft.